Genau. Ich lade jetzt Pastor Amir und wollen Gottes Wort von ihm hören.
So, guten Morgen. Wie war persische Gottesdienst, durch persische Gottesdienst? Habt ihr gutes Gefühl darüber, weil ist es ein bisschen anderes. Wir haben also mit 4 Minuten Verspätung angefangen. Also in den letzten 60 Jahren in also Kreuzkirche passiert, ich kann sicher sein, dass passiert ist. Aber wenn wir als also Iraner leisten, du kannst verstehen. Und was ist noch Besonderes? Riecht nach Essen. ist Pormesabzi. Also Pormesabzi ist also 7 verschiedene Kräuter mit Rindfleisch. Und sie merken also diese Riecht. Und funktioniert genau wie Jägermeister. Jägermeister ist 40. ist 40 verschiedene Kräuter, aber wenn du halbe Liter trinkst, das ist wie du also Pormesabzi essen. und ja, noch was anderes vielleicht. Wir planen für 1 Stunde Gottesdienst, aber vielleicht 2 Stunden, 2,5 Stunden dauert. Aber nein, das scherzt. wir haben noch 10 nach 11, 20 Minuten meine Predigt vielleicht dauert. Also, was habe ich vorbereitet? Was war in meinem Herz? Ich will mit einer Frage anfangen. Kannst du also weinen? Also, letztes Mal, wann und wo passiert? Wir haben ein Beispiel in also persisches Dialekt und das heißt also, wenn ich richtig übersetze, Männer dürfen nicht weinen. Ja. wenn du weinst, das ist ein Zeichen davor, dass du schwach bist. Ja. Deswegen, also Männer weinen, aber nicht also, in Gruppe. Ja. Vielleicht, wenn sie allein sind. Menschen, die weinen können, haben ihre Seele, ihr Herz noch nicht unter der vielen Lasten des Alltags vergraben. In Weinen ist auch Wahrheit zu finden. Ein deutscher Biowissenschaft, Gerhard Ollenbrock, hat diesen Satz gesagt. Welche Wahrheit sagt sich denn, wenn wir weinen? Nicht nur Politiker verlieren es zu weinen, auch Menschen, die mit der vielen Laststein des Alltags ihre Seele vermauert haben. Mit den Tränen können wir sprechen, ohne Worte zu haben. Fehlen unsere Seele die Worte, so schickt die Jesus schickt sie die Tränen. Dabei fließt mit den Tränen nicht nur die Traurigkeit aus der Seele, sondern auch andere tiefe Gefühle, die unser Herz berühren. Ich habe überlegt, wenn ich weine, und ich habe festgestellt, dass ich häufig zu Tränen gerührt bin, wenn mich etwas so tief freut. Ein paar Tage, ich habe über meine Tochter gedacht und ich war so dankbar für meine Kinder. Ich habe geweint. Also unsere farsi-sprachige Gemeinde kennen ich. Ich weine so einfach, ja, wenn ich predige oder wenn wir Gottesdienst haben oder Taufen Gottesdienst haben. Und ich schäme mich. Ich kann einfach weinen. Tränen der Freude. Wir kennen auch Tränen der Mitleid oder Tränen des Schmerzens. Also, ich kann weinen, wenn Politiker Menschenleben aufs Spiel setzen. Ich kann weinen, wenn die Hungrigen in der Welt gefunden werden. Ich kann weinen, wenn obdachlose Flüchtlinge über die ganze Welt verstreut sind. Wer weint, der lebt noch, dessen Seele ist noch nicht tot. Wie steht es um deine Seele? Wie würdest du antworten, wenn dich jemand fragt, kannst du noch weinen? Wie wurden die Älteren, die Großeltern, die Lehrer, die Dozenten, die Abteilungsleiter, die viele Verantwortungsträger unserer Gesellschaft antworten? Und wie wurde wohl die Antworten? Denn alle Macht gegen ist. Wie würde wohl Gott antworten, wenn wir ihn in diese Frage stellen wurden? Kann man so von Gott reden? Ein heulender Heiland, ein weinender Gott? Was ist das bloß für die Vorstellung? Muss die Gott nicht allmächtig, allwissend, ja irgendwie heilig und unberührt sein? In mancher Religion, alte Glauben in Islam, in mancher Religion ist diese Vorstellung von solcher eine Gottheit ebenso vorherrschend. Das ist der Allah, der Muslim, der allwissend und allherrschend ist, der Allah, unter dem man sich nur zu beugen hat, den man sich zu unterwerfen hat, Und da ist ein Buddha, der lächelnd mit überschlagenen Armen und gekreuzten Beinen in der Weite blickt, fröhlich und bereut von Elend dieser Welt. Aber da ist auch der lebendige Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird. Der Gott, der nicht mit überkreuzten Armen von uns sitzt, sondern der sich vor uns ans Kreuz nägeln lässt. Er ist der Gott, der volle Passion, volle Leiden und Leidenschaft ist. Sein Wesen ist Liebe. Dieser Gott zeigt sein Herz. Er ist nicht apathisch, er ist voll erbarme und ein eifernde Gott. Wir haben es mit dieser leidenschaftlich weinende Gott zu tun. Wir kennen Jesus, wenn in verschiedenes, also Zeit hat geweint, vielleicht für Lazarus, ja, seine Freund. Er hat geweint. Ich will also bitten von also unsere Schwester Sohref, also bitte lest von Lukas 19, 41 bis 44. Und ich will also darüber drei Punkte zeigen. Ja.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte für euch von Lukas 19, 41 bis 44 vorlesen. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast.
Und als er sich näher und die Stadt sah, weinte er über sie. Welche Stadt? Jerusalem. Dieser Name bedeutet übersetzt ein Blick des Friedens. Aber offenbar sieht Jesus hier nicht den Frieden, sondern er sieht weiter und sein Anblick treibt in die Tränen, in die Augen. Wenn man heute auf dem Ölberg von Jerusalem ist, dann kann man dort eine kleine Kapelle besuchen. Diese Kapelle hat den Namen Dominus Flevit, der Herr weint. Diese Kapelle. Danke. Wenn man diesen Ort betritt, so kann man sich vorstellen, was Jesus wohl gesehen haben mag. Von dort hat man einen wunderbaren Blick auf Jerusalem. Ich sage über drei Punkte. Erste: Jesus weint über uns. Wie war das doch? Was bedeutet Jerusalem? Ein Blick des Friedens? Ja, so war es und so ist es Gottes Plan mit dieser Hauptstadt der Welt. Und dennoch wissen wir, wie diese Stadt nicht nur in diesen Tagen, sondern über die Jahrhunderte hinweg eine Stadt des Kriegs und das Blutvergießen ist. Immer noch. Die eigentliche Identität ist wie zerstört und liegt im Trümmer. Und was wollte Jesus sehen, wenn er heute nicht nur diese Stadt, sondern uns anblicken würde? Wurde er da auch zerstört Identitäten sehen? Wurde in die Tränen kommen, weil all das, was Gott mit uns vorhat, durch Unfrieden, durch Hass, durch Sünde und Schuld zertrauen ist? Weiß er nicht damals schon, wie trüb und matt, wie hilflos meine Seele heute erscheint? Da sieht Jesus hinein in mein Herz, in mein Leben. Da sieht er die vielen Schatten, die dunkle Seite, über die ich und auch andere oft hinwegsehen müssen, um mich zu ertragen. Da sieht er die zerbrochene Beziehungen, die sehr zerstörte Ehe und Familie. Da sieht er die vielen Schmerzen und die Einsamkeit. Da sieht er die ungezählte und ungeweinte Tränen in meinem Leben. Und verurteilt mich, drückt ihr beide Augen zu und sagt, es ist ja nicht so schlimm. Nein, er schaut hin und er weint. Wir wissen, dass viele Not, Traurigkeit und Elend in unserem Leben sind, weil wir in Sünden leben. Wir wissen vielleicht auch, dass viel Not, Traurigkeit und Elend in unserem Leben sind, weil andere an uns schuldig geworden sind. Da ist Schuld, da ist Unehrlichkeit, da ist Ohnmacht. Und manche eine fragt, Gott, warum lässt du das zu? Warum muss es so kommen? Muss es wirklich so kommen? Was sagt Jesus, als er Jerusalem anschaut und dann die Tränen nicht mehr zurückhalten können? Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, aber wie hättest sie es denn besser wissen sollen? In die vielleicht auch diese eine Wort aus dem Bibeltext auf Gefallen, also Lukas 19,10. Wir kennen diese, also Verse. Gott macht immer wieder diese Bewegung auf uns Menschen zu, so wie damals, als Jesus auf Jerusalem zeugen, aber er trifft ihn mehr und immer wieder auf verschlossenen Toren, auf steine Herzen. Gott sucht, er klopft, manchmal durch Segnungen, die wir nicht verdienen haben, manchmal durch Leiden, das in unsere Leben zulässt. Er klopft an. Es sind diese Klopfzeichen des Suchenden Gottes, die wir nicht überhören sollten. Das sind diese Heimsuchung. Vielleicht klopft Gott auch in dieser Zeit gerade bei dir, Sohn. Das ist der Sturz in die Türme der Macht. Das hört sich dann so an. Ich brauche keine Erlöser. Ich stehe allein gerade vor meinem Leben. Damit muss ich allein fertig werden und ich schaffe es auch. Das ist der Sturz, der Jesus die Tränen in die Augen treibt. Da ist der Stolz in die Tempel der Wiesen. Wir meinen, wir wussten schon alles über Gott. Wir haben uns unsere Meinung über ihn gemacht, was hineinpasst in die Mauer, in den Tempel, unsere Verstanden. Das ist Gott. Wenn aber dieser Gott nicht in unseren Verstand hineinpasst, so muss er eben draußen bleiben. Dann schreiben wir ein dickes Buch für die Gotteswand und lassen uns als neue Atheisten feiern, wenn dieser Gott nicht hineinpasst in unsere Formen, Traditionen. Wir erwarten einen Gott, der uns mit Macht, mit Wiesen und mit Reichtum beeindrucken soll. Aber er kommt zu uns auf einen Esel, in Ohnmacht. Er kommt zu uns mit einer anderen Logik, einem Frieden, der höher ist, die höher ist als unsere für uns. Er kommt zu uns in Niedrigkeit und Armut. Er sucht uns, aber verpassen wir ihn nicht. Heimsuchende Gottes. Gott klopft an. Gott weint. Jesus weint über Jerusalem, weil er sieht, was das für Folgen hat, wenn man sich der Rede und der Liebe Gottes verschließt. Dann werden alle Türme, Tempel und Tore einfallen. Er sieht es gerade in prophetischer Weise schon vor sich, was im Jahr 70 nach Christus passiert. Von aller Herrlichkeit der Türme und Tore Jerusalem bleiben nach des Zerstörens und nur noch die Trümmer. Von der wunderbaren Tempel bleibt nur noch die Klagemauer. Jesus stand schon dort und weint. Als sie noch zum großen, stolzen Tempel gehören, er weint über Jerusalem. Er weint über uns. Tränen Gott. Und zweiter Punkt. Jesus weint für uns. Wenn man in die Kapelle, zweites Bild, wenn man in die Kapelle Domius Flevit lange durch diese Tränenfenster schaut, dann sieht man nach einiger Zeit auch immer deutlicher, wie in Vordergrund dieser Fenster eine Kreuz sichtbar wird. Was macht Gott mit der harten, mit der verhärteten Herzen? Was macht Gott mit der verschlossenen Herzenstoren und den festen Mauer, die wir oft um unsere Seele gelegt haben? Es ist doch vortrefflich, wie manche Menschen es sich wirklich wünschen, dass sie glauben möchten, aber sie können es nicht. Ihr Herz ist einfach verschlossen. Es ist hart. Aber nehmen wir es zur Kenntnis, härter als auf Joljota, sagen wir als Persisch. Ist es nirgendwo in dieser Welt. Dort rammt Gott sein Kreuz ein. Dort richtet er sein Zeichen der Liebe auf. Jesus geht diesen Weg der Tränen mit uns. Ja, für uns. Er nimmt uns mit an das Kreuz. Dort hat er alle unsere Ohnmacht, unsere verkleisten Verstand, unsere durch Stolz verborgen Lebensforderung mitgenommen. Er hat sie ans Kreuz getragen. Dort am Kreuz hat er uns nicht nur seine Tränen gezeigt, sondern er hat sich für uns alle dahingegeben. Dort am Kreuz ist er in meine Ohnmacht hineingekröchen und hat mit die Brücke zu Gott geschlagen. Dort am Kreuz hat er, danke schön, dort am Kreuz hat er alle Schuld und Sünde meines Lebens auf sich genommen. Dort am Kreuz hat er mir Hilfe, Heil und Heilung geschenkt. Dieser Gott der Tränen. Jesus hat nicht nur Tränen geweint, sondern Blut ist über seine Stirn geflossen, als er in Gethsemane betet. Vater, wenn möglich ist, nimm diese Kelch von mir. Aber nicht mein Wille, sondern deine Wille geschehe. Du fühlst dich verlassen von Gott. Jesus hat diese Verlassenheit mit ans Kreuz genommen. Dort schreit er deine Verlassenheit hin zu Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hängt da für uns, für mich. Er weint nicht nur über uns, sondern für uns. Und dritter Punkt, Jesus weint in uns. Vor einigen Tagen hatte ich einen sehr eigenartigen Traum. Also vor fast einem Monat. Ich träume, ich wäre selbst mit dabei. Bei diesem Abendmahl. Bei Abendmahl war. Es waren nicht nur die 12 Jünger, sondern sehr viele Menschen um den Tisch versammelt. Jesus reichte uns das Brot und sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wurde. Und dann gab er uns den Kelch und sagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wurde. Und dann streckt er seine Hände weit aus und segnet uns. Doch dann sah ich, in seine Hände hatte er schon die Wundmale. Wie könnte das sein? Offenbar wollte Jesus mir in diesem Traum zeigen, dass er uns auch heute als aufgestanden noch diese Abendmahl reicht. Und dann sah ich in diesem Traum in meine Hände. Auch ich hatte solche Wundmale und alle, die von diesem Abendmahl genommen hatten, alle hatten diese Wundmale. Ich erschrank. Doch dann hörte ich eine Stimme, die sagt, alle, die zu mir gehören, haben auch Gemeinschaft mit meinen Leiden, wie der erschreckt ist. Ich wachte auf. Ein Traum? Ja, ein Traum, aber der Traum mit einer klaren Botschaft. Dieser Christus, dieser leidende, dieser weinende Christus lebt auch heute noch, weint auch heute noch weiter in seinen Nachfolgen. Auch der Apostel Paulus spricht einmal von diesem Zusammenhang und der nennt die Gemeinschaft seine Leiden in Philipper 3, Vers 10. Wenn wir all die vielen Tränen in unserem Leben, in diese Welt sehen und wahrnehmen so können, wir sie noch nicht ertragen. Wir müssten von dieser Welt wegblicken, aber würde wir dann Gott finden? Oder finden wir ihn, wenn wir gerade auf all die Tränen und Wunder dieser Welt starren und uns in die hin ein Fest setzen? Nein. Auch dann würden wir Gott nicht finden. Wir halten wir es aber in eine Welt der Tränen aus. Setzt diese Tränen Jesu sind es, die uns autorisieren, im Namen Jesus zu beten. Wenn ich in die Vorbitte Gott anflehen, vielleicht sogar mit der unbewussten Auffassung, ich sei in meinem Herzen barmherzig als er, so hat das nicht mit einem Gebet im Namen Jesus zu tun. Aber wenn das Erbarmen Jesu mit ergreift und mein Herz mit seiner leidenschaftlichen, mit seinen Leiden und den Lieb erfüllt, dann kann ich im Namen Jesu beten. Und ich weiß, Gott hört mich. Jesus ist mir seine Liebe, seine Leidenschaft bei alle weinende und ermüdete, die nicht die Tränen der anderen Menschen ins Herz fließen lassen, sondern seine eigenen Tränen. Es sind Tränen der Liebe und der Erbarmens. Jesus weint dann in dir. Von einem solchen Gott möchte ich mich beeinflussen lassen. Von einem solchen Gott möchte ich predigen. Von einem solchen Gott möchte ich regiert werden. Von einem Gott, der noch weinen kann. Von einem Gott, der über uns weinen kann, der für uns weinen kann und der in uns weinen kann. Dieser Gott begegnet uns in Jesus Christus, der Gekreuzigten. Und dieser Gott will auch dir heute begegnen, in deine Tränen und in deine Not. Amen.